Radio Laura 97.5.
Ja, herzlich willkommen zur Info-Lora-Sendung vom Freitag, den 6. Januar 2017. Es ist 18 Uhr. Ja, wir sprechen heute über diejenigen, die untertauchen, weil nach ihnen gesucht wird oder sie sich bewusst entscheiden, sich der täglichen Kontrolle zu entziehen und für den Staat unsichtbar zu werden. Dafür lesen wir Texte aus verschiedenen Broschüren vor, welche von diesen Überlegungen und Erfahrungen erzählen und versuchen somit Gespräche und Diskussionen anzustoßen und eine mögliche Entscheidung unterzutauchen näher zu bringen. Als Einleitung einige Gedanken von uns und natürlich immer Top-Musik zwischendurch. Jetzt aber zuerst zu den paar Ereignissen und News.
Kurz News: RTL Basel 2016-2017 gefunden auf dmadenimdeich.sbifblogs.net. Am Abend des diesjährigen Silvesters versammelten sich ca. 50 bis 70 Personen für einen Reclaim the Streets Umzug. Die Route führte von der Drei-Rosen-Matte über Umwege zum Hirscheneck in der Nähe des Wettsteinplatzes. Auf dem Weg wurden einige Wände verschönert, von denen wir nachfolgend einige dokumentieren wollen. Die Polizei hat sich sichtlich zurückgehalten, ganz im Gegensatz zur Sauvage vor ein paar Wochen. Jetzt zu den Tags an dieser RTS. Es wurde unter anderem Ni Dieu, ni l'État geschrieben, das bedeutet kein Gott, kein Staat. Es ist kein Anzeichen von Gesundheit, sich an eine komplett kranke Gesellschaft anpassen zu können. Und weiter bildet Banden.
Ja, kommen wir zu Berlin. Silvester zum Knast. Gefunden auf linksunten.indimedia.org. Von uns gekürzt. Unter dem Motto gegen Gefängnisse und eine Gesellschaft, die sie benötigt, sind auch dieses Jahr wieder mehrere hundert Menschen vor die Berliner Knäste gezogen. Sie setzen ein Zeichen der Solidarität mit den 4.129 Menschen, die momentan in Berlin vom Staat gefangen gehalten werden. Schon am Nachmittag des 31. Dezember kamen ca. 130 Menschen zur Kundgebung vom Knast in Moabit, dem mit 971 Haftplätzen größten Knast der Stadt. Neben verschiedenen Grußbotschaften gab es auch Redebeiträge von verschiedenen Einzelpersonen, Antiknastgruppen und Organisationen. Die Stimmung war entspannt, trotz massiver Vorkontrolle der Bullen. Die entblödeten sich auch nicht, die Kundgebung allen Ernstes zur einzigen feuerwerkfreien Zone in Berlin zu erklären. Spitze der Dreistigkeit war, dass zu Beginn der Kundgebung ein Bulle mit Maschinenpistole mitten zwischen den KundgebungsteilnehmerInnen rummackerte. Nach einer Intervention mehrerer Leute zog dieser dann doch ab. Abend gab es an der Frankfurter Allee eine weitere Kundgebung mit ca. 500 Leuten, welche zur JVA Lichtenberg mit lauten Parolen und Flyern liefen. Vor dem Knast angekommen gab es dann nochmals Grußbotschaften und es wurden Musikwünsche von Gefangenen abgespielt. Solidarität mit den Gefangenen und mit den Widerständigen. Wir wünschen allen viel Kraft für das neue Jahr und für hoffentlich viele weitere Kämpfe für ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung.
Nun zu Leipzig. Brandstiftung im Arbeitsamt. Auch gefunden auf links unten. Es sind erst wenige Minuten des neuen Jahres vergangen, als Unbekannte an insgesamt 11 Stellen offensichtlich gezielt Scheiben eingeschlagen und Brandbeschleuniger ins Gebäude werfen. Um 22 Minuten nach 12 Uhr am Neujahrsmorgen sprang der Brandalarm im Jobcenter an der Georg-Schumann-Straße an. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hatten einige Mühe, konnten die Flammen aber schließlich unter Kontrolle bringen. Der Schaden nach dem Brand in der Leipziger Arbeitsagentur ist immens. 5 Büros, ein Lager und ein Sozialraum des Jobcenters sind stark beschädigt. Betroffen sind Büromittel, Stühle, Akten und Computer. Der Gebäudebereich musste gesperrt werden. Insgesamt können derzeit 20 Zimmer nicht genutzt werden, weil die Flure nicht zu betreten sind. Die Schadenshöhe ist vergleichsweise hoch, musste aber von Experten noch genau beziffert werden. Hier noch ein kurzer Nachtrag: gemäß einem Indie-Media-Beitrag, der später erschienen ist, sind es schon 80 Zimmer, die gerade nicht benutzt werden können. Nun weiter im Text. Der Staat und seine Repressionsorgane nehmen sich das Recht darüber zu bestimmen, was richtig und was falsch ist. Welche Handlung bestraft wird, wie lange und wie scharf. Dieses Recht wird mit Gewalt durchgesetzt. Wir finden es gut, wenn Menschen so handeln, wie sie es für richtig halten, ohne dabei die Freiheit anderer Menschen zu überschreiten. Auch wenn dabei das Recht des bürgerlichen Staates gebrochen wird. Wir begrüßen es, wenn Menschen, die von staatlicher Repression betroffen sind, diese nicht mehr nur ertragen, sondern zurückschlagen. Fast täglich hören und lesen wir von Menschen, welche sich gegen Hartz IV wehren. Immer neue soziale Gruppen und Kampagnen gegen Sanktionen sprießen aus dem Boden. Der Widerstand wird aber auch zunehmend militanter. Autonome attackieren regelmäßig die Fassaden und Fensterscheiben der Jobcenter und Arbeitsagenturen mit Farben, Steinen und Feuer. Andere hingegen greifen ihre Sachbearbeiter, Bearbeiterinnen an oder laufen aus Verzweiflung gleich amok. Wir verstehen den Protest gegen das unmenschliche System und solidarisieren uns mit den Betroffenen und RebellInnen. Gegen Hartz IV. Wir wollen kein anderes, besseres Leben nach den gegenwärtigen Spielregeln. Wir wollen ein anderes, besseres Leben. Wer Menschen drangsaliert, muss damit rechnen, dass es knallt. Das wird auch für den G20-Gipfel in Hamburg 2017 gelten.
Ja, das war es von den Kurznews. Jetzt kommen wir zum Hauptteil, zur Klandestinität, zum Untergrund.
Nach 2 Stunden Zugfahrt und 2 Stunden Marschieren bin ich am Gebirgsbach angekommen. Es ist ein heißer Tag. Ich fühle, dass mein T-Shirt durchnässt ist unter dem Rucksack. Während der ganzen langen Reise und auch hier in diesem kleinen Tal ist mir niemand gefolgt oder hat meinen Weg gekreuzt. Das heißt, dass niemand weiß, wer ich bin, wo ich hingehe, noch was ich tue. Ich gehe flussaufwärts auf der Suche nach einem Ort, wo ich mich setzen und meine Schultern, meinen Geist vom Gewicht des Tages entlasten kann. Die Gelegenheit bietet sich unverhofft. Ein großes, kristallklares Wasserloch, umgeben von großen Steinen und nebenbei Schatten unter einem Wäldchen. Voilà, der gesuchte Ort. Ich nehme meinen Rucksack ab, meine Lungen füllen sich sofort mit Luft. Nach ein paar tiefen Atemzügen fühle ich mich wieder fit. Ein kurzer Blick in die Umgebung versichert mir, dass ich wirklich alleine bin. Ohne zu zögern begebe ich mich ins Wasser in Richtung der Mitte des Beckens. Ich tauche ganz unter und überlasse mich dieser Umarmung. Die Augen gegen den Himmel gerichtet. Ein starkes Gefühl von Freiheit überwältigt mich. Ich fühle mich befreit von jeglichem Zwang und gleichzeitig Teil von allem. Meine Gedanken wenden sich sofort jenen zu im Knast, eingeschlossen und keinen solchen Moment genießen können. Gewiss, es ist auch hart für mich, aber nichts würde mich dazu bringen, einen Rückzieher zu machen. Diese Augenblicke und die Gefühle, die sie in mir hervorrufen, genügen, um jegliche Müdigkeit auszulöschen. Sie sind Sauerstoffnahrung, um vorwärts zu kommen. Mit geschlossenen Augen angesichts der Sonne versuche ich den Moment unsterblich zu machen. Irgendwo in der Welt, jetzt bin ich frei. Dies war ein Ausschnitt aus der Broschüre Incognito, welche im Jahr 2003 auf Italienisch erschienen ist.
Ja, in der heutigen Sendung geht es um das Leben in der Klandestinität. Das Leben auf der Flucht. Es gibt 1000 Gründe, sich zu entscheiden, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, freiwillig wie auch aus einem Zwang. Täglich ziehen Menschen aus wirtschaftlichen Zwängen los, täglich flüchten Menschen von Kriegstreibenden und anderen Bedrohungen. Viele mit dem Ziel, ein Stück Freiheit zu finden, ein Ort finden, um zu leben, um zu atmen. Zu dieser Freiheit zu finden, ohne gegen das Unterdrückende, das Beherrschende anzukämpfen, sehe ich als unmöglich. Freiheit wird uns in herrschenden Umständen nie geschenkt. Wir müssen sie uns nehmen, wir müssen sie erkämpfen. Ich spreche von einer Freiheit, mein Leben so zu leben, ohne dass andere darüber bestimmen und ohne dass ich über andere bestimme. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, selbst für unser Leben verantwortlich sind und uns nicht regieren, einsperren, verwalten und unterdrücken lassen. Ein Leben für alle, die frei sein wollen und nicht die Freiheit anderer nehmen. Viele entscheiden tagtäglich, sich gegen die Fremdbestimmung, die Unterdrückung aufzulehnen. Und einige entscheiden sich, sich zu organisieren mit selbstgewählten Mitteln. All diese sind ein Dorn im Auge des Staates, der Herrschenden und Besitzenden, und sie versuchen genau diese Widerständischen zu kontrollieren mit psychischer und physischer Gewalt. Doch nicht alles lässt sich kontrollieren. Es gibt Wege und Mittel, sich gegen diese Kontrolle zu entreißen, diese Kontrolle anzugreifen. Einen aufständischen Weg einzuschlagen bedeutet aber auch, gewisse Konsequenzen in Erwägung zu ziehen. Eine mögliche Konsequenz ist, alles, was Mensch liebgewonnen hat, was Mensch seit Jahren kennt, aufzugeben und unterzutauchen. Sich den Klauen der Justiz und des Staates zu entreißen und mit kämpferischer Haltung und erhobenem Stinkefinger gegenüber denen, welche einem noch mehr vom Leben rauben wollen, weiterzuziehen. Ich will es nicht glorifizieren oder schönreden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist. Aber ich will auch die schönen Aspekte darin sehen und die vielen Möglichkeiten, die sich eröffnen, denn das Leben geht weiter.
Nun kommen wir zu einem Text, der in der anarchistischen Zeitschrift Dissonanz publiziert wurde, in der Nummer 39, um genauer zu sein. Dies sind Gedanken einer Person, die auf der Flucht vor dem Gesetz ist und was diese mit sich bringt.
Auf der Flucht vor der Zukunft. Ein schwarzes Tuch. Eine große Unbekannte. Etwas, das mir neuerdings Angst macht. Die Zukunft. Bis anhin hat sie in meinem Leben eine sehr pragmatische Rolle gespielt. Sie zwang mich dazu, mir Werkzeuge wie Planung, Effizienz und Kalkulation zuzulegen, um meinen revolutionären Alltag so zufriedenstellend wie möglich gestalten zu können. Dieser Pragmatismus verhalf mir dazu, mich nur sehr selten von Gedanken an sie aufhalten zu lassen oder gar Angst oder Unbehagen ihr gegenüber zu verspüren. Natürlich überkamen diese Gefühle auch mich manchmal, wenn ich den Wahnsinn, der diese Welt dominiert, an mich heranließ oder ein einschneidendes Ereignis mein Leben zerrüttete. Doch sagte ich mir stets, dass es nichts bringt, den Kopf in den Sand zu stecken, denn dies würde nichts an dem Fakt ändern, dass wir uns in einer Wüste der Einsamkeit, Entfremdung und des produzierten Elends befinden. Und um dies ändern zu können, ist die direkte Aktion eines jeden Einzelnen benötigt, um diese Wüste mit Entschlossenheit, Wut und Solidarität zu unterminen, um etwas zu erschaffen, das auf anti-autoritärer Basis beruht und die Koexistenz von Macht zur Ausübung von Autorität niemals toleriert. Angetrieben durch den Willen, oben Beschriebenes in Tat umzusetzen, verblieben Zweifel, Ängste und Unbehagen der Zukunft gegenüber immer auf der Ersatzbank. Alles, was in weiter Ferne lag, hat mich nie wirklich interessiert. Doch seit ich auf der Flucht vor dem Gesetz bin, hat sich mein persönlicher Zugang zur Frage der Zukunft drastisch verändert. Da ich von einem Tag auf den anderen aus meinem gewohnten Alltag gerissen wurde und somit alles, außer meinen subversiven Ideen, hinter mir lassen musste, befinde ich mich nun in einer Situation, in der ich mir grundlegende Gedanken über meine nahe wie auch ferne Zukunft machen muss. In beiden Fällen ist es die Ungewissheit, die mir Angst macht, mich aber gleichzeitig selbst besser kennenlernen lässt. Endlich verstehe ich auch mit dem Herzen, warum so manche Geflüchtete, mit denen ich gekämpft habe, nicht viel von der Zukunft halten und dennoch alle Hoffnungen in sie setzen. Denn kaum wird man sich bewusst, dass man seiner Zukunft beraubt worden ist, wird sie zu etwas, das fehlt, obwohl sie noch nie da gewesen ist. Ein Paradoxon, welches schon fast ein müdes Lächeln hervorruft. Es ist also nicht bloß eine Flucht vor dem Gesetz, sondern auch eine vor jener Zukunft, die durch diese Umstände so ungewiss und fremd erscheint und die keine Sicherheit garantiert. Eine Zukunft, die fast ausschließlich ohne Vergangenheit auskommen muss, ohne Geschichte, ohne Identität. Doch als Anarchist empfinde ich es als Pflicht und Herausforderung, mich diesem Unbekannten zu stellen und das kalte Wasser, in das ich gezwungen bin zu springen, als Horizont erweiternde Erfrischung zu verstehen. Denn in meiner Situation ist es von äußerster Wichtigkeit, einen kühlen Kopf und ein warmes Herz zu bewahren.
Das war der Text auf der Flucht vor der Zukunft. Jetzt hören wir den Song Better Run von Dub Inc. Und anschließend stellen wir euch die Broschüre Incognito vor, von der ihr auch schon einen kurzen Ausschnitt gehört habt und welche dann auch bald in Deutsch erscheinen wird.
They say you better run, now you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. What else can I say? And my road is so narrow, there's no runaway. Wake up in the morning, must find a shelter every day. Today I am crying, tomorrow is another day. I hope now my family will settle down. I know now the road will be long.
Tout citoyen du monde, mais je repose la question. Qui a posé ces frontières, qui prend les décisions? Qui légitime qu'un peuple soit accepté ou non? Quelle échelle de valeur entre civilisations? Car laisser tous les siens pour fuir sa condition se perd tout le chemin de ses rêves et ambitions. Risquer sa vie chaque pas pour garder sa direction reste le quotidien d'un homme quittant sa nation.
They say you better run, no you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space,
et le regard de l'autre est si souvent sans pitié. Sentir que tu déranges, personne ne veut se mélanger. Et à la moindre faute, se laisser submerger. Oh, 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 yeah.
Oh, oh, oh.
Traverser l'océan, les tempêtes. Oh, 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 yeah.
Oh, oh, oh.
Le souffle du vent jamais ne s'arrête. Yeah.
Yeah, yeah.
Refugees, my people, don't give up.
Give up, give up. Struggle every day.
Can't you see, poor people, rise up, rise up.
Find their way to a better day.
Keeping strong, they never give up, I say.
Struggle every day, no, 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 no. No matter what they say. Shelter every day, I am crying. Tomorrow is another day. I hope now my family will settle down. I know now the road will be long. They say you better run, no, you know you better run.
Running for this place,
searching for my home, gonna leave my motherland.
Finding my own space.
Das war Dub Inc. mit Better Run. Die Broschüre Incognito, Erfahrungen, die die Identität herausfordern, wurde im Jahre 2003 in Cuneo, Italien, herausgegeben. Diese Broschüre wurde jetzt ins Deutsche übersetzt und wird bald erscheinen. Ich lese nun einen Teil der Einführung der italienischen Ausgabe vor und anschließend eine Geschichte aus dieser Broschüre. Noch eine Anmerkung von uns. Die Texte sind in maskuliner Form geschrieben und wir werden diese so vorlesen. Es ist aber für uns wichtig, dass wir alle Genderformen mit einbeziehen und somit auch alle meinen. Dieses Buch, das über die Klandestinität spricht, wirft einen Lichtstrahl in die Dunkelheit. Es bietet einen Sprung in die unbekannten Seiten der Geheimnisse. In diese Paralleldimension, wo oft selbst das, was man gesagt hat, sein kann, es doch nicht ist. Durch übertriebene Vorsichtsmaßnahme, durch Angst oder weil man Klandestinität wie eine Frage behandelt, die uns nicht betrifft. Diese Broschüre ist eine Zusammenstellung von Elementen und Emotionen, die am Leser eine Art Guide mit allen Auskünften, selbst technischen, was es bedeutet, der Eventualität gegenüberzustehen zu müssen, offerieren können. So also ein Guide. Aber auch eine Lupe, damit sich unser Blick mit einer immer verständnisinnigen, komplizenhafteren Aufmerksamkeit auf die Ausgebeuteten, die selbst keinen Namen mehr haben, auf die Banditen, auf die Verbannten richten kann. Aber auch auf alle nicht greifbaren Agitatoren, die durch die Maschen dieser planetenumhüllenden Netzes hindurchfallen und ihre Verlangen nach einem freien Leben verfolgen, um ihnen eine Gestalt zu geben.
Ja, jetzt kommt die Geschichte sich absetzen und wir werden zwischendurch einen Song von Samy Deluxe, der Song Weck mich auf, spielen.
Sich absetzen. Noch nie verspürte ich dieses starke Zugehörigkeitsgefühl zu einem Gebiet, seinen Traditionen und seiner Kultur. Nie spürte ich Wurzeln in mir wachsen, die mich an einem Ort hätten binden können. Ich glaube, dass mir dies auch in dem Moment half, als ich entschied, aus den Augen der Bürokratie und des Gesetzes zu verschwinden. Als mein Haus das erste Mal durchsucht wurde, fragte mich ein Bulle, ob ich das erwartet hätte. Ich antwortete, dass mich dies, als bei ihnen bekannte Anarchistin, überhaupt nicht überraschte. Später überraschte mich also auch die Feststellung nicht, dass es Zeit war, die Umgebung zu wechseln. Lebensentscheidungen bedeuten, Verantwortung zu übernehmen und dem Feind gegenüber zu treten, impliziert bestimmt auch die Lust, ihm zu entkommen. Vor seiner repressiven Macht zu fliehen, dabei einen hohen Preis zu zahlen. Sich von den Orten und Menschen, die man liebt, zu entfernen. Letztendlich war das eine Eventualität, mit der ich gerechnet hatte. Ein möglicher Moment auf meinem Weg. Als dieser Moment kam, überraschte es mich nicht, dass er dringend und real geworden war. Aber klar ist, dass ich ziemlich verloren war. Einerseits, weil die Realität sich immer vom Imaginären unterscheidet, andererseits, weil ich in diesem Moment mit einer niemals vorhergesehenen Situation konfrontiert war. Ich musste mich nicht alleine oder mit einem Gefährten darauf einlassen, sondern mit meinem Kind. Es war erst vor ein paar Monaten geboren und ich war noch voll im Mutterschaftsschock, als ich verstand, dass es besser war, sich das Leben nicht mehr von den Söldnern des Gesetzes vergiften zu lassen. Damals lag kein Haftbefehl gegen mich vor, aber ihre Präsenz, auch mir gegenüber, wurde nach der Verhaftung eines engen Gefährten, an dem mir viel lag und durch den Vorwand, die römische Gruppe identifiziert zu haben, immer erdrückender. Ich hatte nicht die Absicht, Tag für Tag Druck auf mich ausüben zu lassen und ich entschloss, zu verschwinden. Am Tag nach meiner Abreise erfuhr ich, dass mein Haus durchsucht worden war. Dabei wurde großer Druck auf meinen Freund ausgeübt und danach auf unsere Familie und Freunde ausgeweitet. Ich hatte die richtige Entscheidung getroffen.
Der Anfang war sehr schwer, obwohl ich mir diese Eventualität mehrmals vorgestellt hatte. War ich weder psychisch noch materiell bereit. Ich hatte zum Beispiel keinen Ort, wo ich hingehen konnte, und es war nicht einfach, einen zu finden. Alle Gefährten waren den Bullen bekannt, und es war nicht gerade eine ruhige und günstige Zeit. Ich glaube, es hatte sich nicht wenige schleichende Ängste breit gemacht. Die materielle und reelle Solidarität war schwierig umzusetzen und zu finden. Ich war traurigerweise davon betroffen, und heute denke ich, dass das zukünftig ein Reflexionspunkt unter den Gefährten sein sollte. Unter Reflexion verstehe ich, das Minimum an gemeinschaftlicher Projektualität umzusetzen, die einem Gefährten, der für eine Zeit verschwinden muss, erlaubt, nicht alleine mit seinen Problemen dazustehen und von allem ausgeschlossen zu sein, was er zuvor mit den anderen machte.
Um auf mich selbst in dieser Zeit zurückzukommen, war es wichtig, dass ich überall, wo wir hingingen, diese kleinen Sachen mitnehmen konnte, mit denen ich mich ein bisschen zu Hause fühlen konnte. Dieses besondere Buch, diese Kassetten, dieser Gegenstand, welche die Verbindung zu meinem vorigen Leben aufrechterhielten. Abgesehen davon gelang es uns, ein bisschen überall unbemerkt durchzukommen. Ich präsentierte mich als Mutter, die ihr Kind an gesunde und erholsame Orte brachte. Es war Sommer und gewisse Orte wären für jeden gesund gewesen. Es war der Teil, den ich im Griff hatte, obwohl ich sehr darauf achten musste, was ich über uns erzählte, ohne in Widerspruch zu geraten. Dass ich kohärent in der Rolle blieb und wirklich auf die winzigen und unbedeutendsten Details achtete. Man darf nie vergessen, dass die Menschen generell neugierig gegenüber den neuen Bewohnern ihrer Gemeinschaft sind. Man kann außerdem nicht immer den gestellten Fragen ausweichen, da dies langfristig seltsam erscheinen kann. Zudem muss darauf geachtet werden, dass die Fragen wie »Wo wohnst du?«, »Auf welche Universität gehst du?«, »Wo arbeitest du?« oder auch manchmal unerwünschte Einladungen zum Essen in einer normalen Situation äußerst ärgerlich sein können und man dann darauf mehr oder weniger problemlos auf unsympathische Weise oder desinteressiert antworten kann. Auf der Flucht ist dies nicht so. Man muss alles erfinden. Die anderen zu nahe an sich heranzulassen kann genauso gefährlich sein, wie zu großem Abstand zu bewahren. Es ist also ein heikles Spiel, wobei es, wiederholen wir uns, unausweichlich war, dieselbe Version für alle beizubehalten, ohne mich dabei zu sehr von meinem wirklichen Ich zu entfernen. Damit will ich sagen, dass es langfristig, und ich war insgesamt 6 Jahre weg, unmöglich ist, nicht auf der ganzen Linie sich selbst zu sein. Kommen wir zum Beispiel wieder auf die Tatsache zurück, dass ich die Gesundheit meines Kindes pflege. Aber ich hätte niemals so tun können, als wäre dies die einzige Bestrebung in meinem Leben. Mutter und nichts weiteres. Meine Ideen, meine Überlegungen, mein Empfinden konnten nicht ganz unterdrückt werden. Oft gelangten sie wieder an die Oberfläche, auch wenn nur sehr leicht und mit wenig Ausdruck. Es war einer der Aspekte, der mich anfangs am meisten belastete, schwer zu beherrschen, da ich mich noch nicht an meinen neuen Umstand gewöhnt hatte, der bereits 1001 Widerspruch in sich trägt, die nicht einfach zu lösen sind. Manchmal quälten mich Befürchtungen und Angst, ich fragte mich, wie lange ich durchhalten würde. Manchmal musste ich die Orte, in denen ich mich befand, auf eine unglaubliche Weise verlassen, weil die Medien brav ihre Arbeit als Informationspolizei machten oder weil sie aufgrund der Beschattungen des Vaters des Kindes, der sein voriges Leben weiterführte, abgesehen von sporadischen Treffen mit mir, sich etwas zu sehr an uns genähert hatten. Oft vertraute ich, und das tue ich heute noch, auf meinen sechsten Sinn, was bestimmt nicht gereicht hätte, wenn es nicht an eine extrem 360 Grad Wachsamkeit gebunden gewesen wäre, um den Moment zu spüren, in dem die Umgebung zu wechseln ist. So schnell wie möglich bereitete ich dann meine Sachen vor und begab mich an Orte, die ich nur als provisorische Bleibe benutzte, bis ich eine sichere und stabilere Situation fand.
Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen als Wege, die mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ und die Alten fragen, warum rauche ich täglich Weed, warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv, wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skeletten, Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, denen kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern, umgeben von Kinderschändern, die Graben aber Wehren kriegen, genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer unter der Erde liegen, hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten, als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden, die meinen dieses Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden, passt zu eurem Frust, oder warum seid ihr hier geblieben, ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen, sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen, und Minderheiten werden zur Mehrheit und trotzdem vergessen, wecken mich bitte auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, wenn man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben, wecken mich bitte auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen,
bin der Typ, der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich in Babylon lebe. Wir haben miese Karten, regiert von Psychopathen, verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben, kontrolliert von korrupten Cops, die auf Zerdissen sind, Verdächtige suchen nach rassistischen Statistiken, gefüttert von Firmen, die uns jahrzehntelang vergifteten, informiert durch Medien, die es erst zu spät berichteten, scheiß auf einen Unfall im PKW, Schäden vom THC, wir haben bald alle BSE, und du schaust noch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt und denkst, auf ein dickes Steg, hätte ich trotzdem jetzt Bock, verdammt nochmal, Gehirnwäsche pur, rund um die Uhr, und Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur, die scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben einen Horizont von circa einem Quadratmeter. Keine eigene Meinung, doch 10 eigene Ratgeber. Die schwachsinnigen Scheißreden, als hätten sie einen Sprachfehler. Hoffen die braven Wähler zahlen weiterhin gerne Steuergelder. Doch ich bin hier, um Alarm zu schlagen wie ein Feuermelder.
Wecken mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Wecken mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter
Ja, jetzt gehen wir weiter im Text. Mit der Zeit wurde mir auf jeden Fall bewusst, dass meine anfängliche Entscheidung, ein kurzes Fernbleiben, um die Absichten der Magistratur ein bisschen besser zu verstehen, sich verlängerte und zu einer definitiven Entscheidung wurde. Das Spiel hätte weitergehen können. Schauen wir mal, ob ich sie verarschen kann. Die Beziehung zum Vater meines Kindes verschlechterten sich mehr und mehr, bis es zur Trennung kam. Es ist unmöglich, eine Bindung, eine Liebesbeziehung aufrechtzuerhalten, wenn man nicht dieselbe Entscheidung bezüglich der Flucht macht. Die beiden Leben werden auf unvermeidliche Weise parallel und verschieden und die gemeinsamen Momente sind, aufgrund des eingegangenen Risikos, mehr und mehr angespannt. Also entschlossen wir uns zu trennen und ich machte den großen Schritt. Das Kind und ich gingen an einen komplett anderen Ort, ziemlich weit weg.
An diesem Punkt der Situation musste ich entscheiden, welches der angemessenste Ort sein würde. Die Entscheidung musste in erster Linie die Möglichkeit berücksichtigen, ohne Paranoia in den Straßen gehen zu können, ohne dass man schnell als Fremde identifiziert und von der Polizei kontrolliert wird. Es musste also eine Stadt sein, und zwar eine kosmopolitische Stadt, die so gut wie möglich Anonymität garantierte. Ebenfalls wollte ich nicht im engen Kreis der Gefährten bleiben, um nicht schnell gefunden zu werden. Außerdem wusste ich, dass die Anwesenheit eines Kindes die Dinge nicht vereinfachte. Früher oder später, sei es aus gesundheitlichen oder schultechnischen Gründen oder um ihm ein mehr oder weniger normales Sozialleben zu sichern, musste ich das Risiko eingehen, in das Netz der Bürokratie zu geraten. Ich brauchte also auch einen Ort mit Hilfsstrukturen für inoffizielle Bewohner, die bekannten Illegalen, die Sans-Papiers. Ein Ort mit einer Reihe von Infrastrukturen, die dieses Minimum an Sozialhilfe, die jedes Individuum braucht, garantiert. Ein Ort, wo man noch in den Straßen gehen kann, ohne das Risiko, plötzlich und für umsonst in eine Polizeikontrolle zu geraten. Wo man nicht gezwungen ist, mit einem Ausweis rauszugehen und wo es nicht zu schwierig ist, einen Weg zu finden, um finanziell klarzukommen. Ich habe also einen Ort gesucht und einige Freunde von Freunden gebeten, mich bei ihnen aufzunehmen, bis ich den Ort kannte und etwas für mich finden konnte. So habe ich mich für mein, oder besser gesagt, für unser Abenteuer entschieden. Ich überquerte die Grenzen ohne den Kleinen, den man mir danach brachte. Die Trennung war furchtbar und furchtbar war auch die Angst, es nicht zu schaffen. Die Grenze überquerte ich wirklich mit Schnee bis zu den Waden und dem Rucksack auf den Schultern. Ich erinnere mich, dass mich da oben der Enthusiasmus packte. Ich spürte so eine Kraft und ein Selbstvertrauen wie nur selten zuvor. Schlussendlich hatte ich es geschafft. Ich war in einem anderen Land und trank ein Cappuccino. Ich hatte diese verdammte Grenze überquert. Jetzt hoffe ich nur, dass mein Kind so schnell wie möglich und problemlos zu mir gebracht wurde. Ich verbrachte 2 Nächte bei einem sehr engen Gefährten, um dann, diesmal im Zug, mein Endziel zu erreichen. Ich kam an einem wunderschönen Maimorgen an, und obwohl ich im Norden war, war es warm und einladend. Es schien mir ein gutes Zeichen zu sein, und als mich der Kleine etwa eine Woche später erreichte, fühlte ich mich aufgrund der Distanz, die mich von Italien trennte, sicherer und stärker. Trotz allem wurde ich mir schnell bewusst, dass die Situation eine gefährliche, entspannte Wende annehmen konnte, die ich nicht erlauben konnte und durfte.
Und ich habe alles neu angefangen. Wir haben alles neu angefangen. Ich wusste nicht, wie lange das dauern konnte, aber ich tat alles, was ich konnte, um unsere Freiheit so lange wie möglich zu verlängern. Jetzt denke ich, dass man in dieser Situation nie lange am selben Ort bleiben sollte, obwohl es scheint, dass alles gut gelaufen ist. In Wirklichkeit erscheinen diese Spuren unseres Übergangs nach einer gewissen Zeit an einem anderen Ort. Es ist unvermeidbar. Man müsste mit einer gewissen Häufigkeit den Ort wechseln, was ich aus eigener Entscheidung nicht tat. Diese Entscheidung hat nichts mit Handtuchwerfen oder Resignation zu tun. Wie ich bereits sagte, Entscheidungen bedeuten, die Verantwortung zu übernehmen, und ich entschied, ein Kind zu haben. Dies implizierte, meiner Meinung nach, die Entscheidung, es nicht in plötzliche Lebensveränderungen zu verwickeln, die ich nicht als meine eigenen ansah und ansehe. Ich erlebte auch Zeiten intensiver Einsamkeit. Liebesbeziehungen machten mir Angst, da ich niemandem vertraute, genauso wie ich auf meinem Weg keine Kampfgefährten finden konnte, mit denen ich einen Weg der Revolte voll und ganz teilen konnte. Trotzdem war ich nicht melancholisch, ich schaffte es, die nostalgischen Erinnerungen an Personen und Orte von mir zu weisen. Ich hatte mich davon überzeugt, dass mir früher oder später alles zurückgegeben werden würde, dass es nur eine auf unbestimmte Zeit terminierte Pause war und dass es sich lohnt, diese Pause mit voller Intensität zu erleben. Soweit ich heute noch Orte, Momente und Menschen, die ich auf dieser langen und intensiven Reise antraf, vermisse. Soweit, dass wenn ich auch nicht sagen kann, dass es die schönsten Zeiten meines Lebens war, besonders weil mein Leben nicht zu Ende ist, es bestimmt eine der Zeit war, in der ich mich am meisten auf die Probe stellte und ich viel über mich und meine Art, wie ich das Leben angehe, lernte. Ich habe die Tatsache, außerhalb der Regeln, der Normalität zu leben, ohne einen Namen, einen Vornamen, eine Adresse oder Ausweisnummer zu sein, bis zu dem Punkt gelebt, dass sie die Kreativität, die Imagination, die Würde und die Wiederaneignung all dessen, was dir gehört, angeregt hat. Genauso wie dir die Zeit gehört, liegt auch die Art, Schwierigkeiten zu bewältigen und sie zu wählen, in deinem Verantwortungsbereich. Die Entscheidung, in diesem Spiel die Katze oder die Maus zu sein, kommt dir zu, genau wie der Moment, in dem du sagst, jetzt ist Schluss. Und all das ist auch für dich, wo du auch bist.
ich ruf ihn mal an. Sagst du ihm, Gerhard, schau dir doch unsere Jugend mal an. Ein Drittel starr mit offenem Mund auf ihre Playstations. Das zweite Drittel feiert im Excess als Rave Nation. Abhängig von teuflischen, pharmazeutischen Erzeugnissen, weil sie nicht wussten, was diese Scheißdrogen bedeuteten. Das dritte Drittel hängt perspektivlos rum auf deutschen Straßen. Kids mit 13 Jahren ziehen sich schon die weiße Zeug in die Nasen, die keine Ziele und Träume haben. Und das sind meist teure Wagen. Planen ihr Leben nicht weiter als heute Abend. Denken schon, oh, geht es wie bei Nintendo noch neu zu starten. Scheißen drauf, ob sie bald sterben. Wer wird schon alt werden? In diesem Land, in dem die Schranken stehen, dass es Wege gibt. Mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ für die Alten. Darum rauchen wir täglich Weed. Und deshalb sind ich und meine ganze Generation so depressiv. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und er und sie und essen. Deshalb dran, wenn wir uns selber helfen.
So, nun kommen wir zum Schluss der Sendung, oder fast zum Schluss der Sendung, zu einer griechischen Untergrundorganisation, welche für mehr als 1,5 Jahre aus der Klandestinität agierte. Die Verschwörung der Feuerzellen befassten sich in ihrem Buch Neue anarchistische Stadtguerilla auch mit dem Untergrund, und dazu lesen wir einen Teil eines Kapitels vor. Das Buch wurde von Marco Kamenisch aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt und ist vor circa einem Jahr erschienen. Zuerst aber zu der Verschwörung der Feuerzellen, oder auch CCF genannt, Conspiracy of Cells of Fire.
Die Verschwörung der Feuerzellen ist eine anarchistische Gruppe, die als Stadtguerilla verschiedene Aktionen in Griechenland durchgeführt hat. Nach mehreren Anschlägen mit unter anderem Sprengstoff und Brandbomben wurde ein Teil der Mitglieder durch die griechische Polizei festgenommen und sitzt nun seit einigen Jahren in verschiedenen griechischen Knästen in Gefangenschaft. Auch im Gefängnis sind sie durch Texte, Hungerstrikes und andere Aktionen weiterhin aktiv. Unter anderem beteiligten sich Mitglieder der Gruppe an den Hungerstrikes gegen das griechische Knastsystem und an Solidaritätsaktionen für andere Gefangene. In dieser Broschüre schreiben sie über ihr Verständnis des Konzepts anarchistische Stadtguerilla und setzen sich mit ihren bisherigen Aktivitäten auseinander.
Punkt 6. Freiwillige Klandestinität und das unauffällige Profil zur Verhinderung von Gerüchteküchen. Der erste ist der bewusste Übergang zur Klandestinität, das heißt, aus allen familiären und freundschaftlichen Bedingungen der Vergangenheit zu verschwinden, über die die Polizei unsere Spur aufnehmen könnte. Ein solches Verschwinden darf jedoch nicht abrupt erfolgen, außer bei subjektiven Gründen wie zum Beispiel einem Haftbefehl, weil das verdächtig wäre. Man kann es hingegen bewerkstelligen, indem man sich nach und nach von den nahen Zusammenhängen absetzt und die folgende Abwesenheit mit entsprechenden Vorwänden begründet. Studium, beruflich, Liebesbeziehung, Versetzung und so weiter. Wir müssen unbedingt jedes Geschwätz über uns verhindern, denn das würde uns sehr gefährden. Je gesellschaftlich bekannter eine Genossin, Genosse ist, die der in die bewusste Klandestinität gehen will, umso komplizierter wird es sein und umso größere Vorsicht ist geboten, damit dieses Verschwinden nicht den gegenteiligen Effekt erzielt. In den Untergrund gehen heißt, dass es sich sehr viel verändern wird. Wenn es zum Beispiel wegen eines Haftbefehls ist, ändert man das Aussehen, den Namen, hat falsche Ausweise, mietet man sich unter falschen Namen ein, trägt Waffen. Man vermeidet spät unterwegs zu sein, um zufällige Personenkontrollen zu vermeiden, benutzt kein auf den eigenen Namen zugelassenes legales Fahrzeug mehr, ergreift andauernd neue Gegenbeschattungsmaßnahmen, wohnt nicht lange an den gleichen Orten und ergreift weitere Maßnahmen, die wir hier auslassen, weil sich jeder mit der Zeit selbst herausfinden wird. Das einzig Gewisse ist, der anarchistische Untergrund hat überhaupt nichts Abenteuerliches an sich und ist auch kein Extremsport mit krassen Adrenalinschüben. Hinter der Spektakularisierung des Themas durch die Massenmedien mit ihren fragmentarischen Artikeln und Bildern mit Waffen, Raubüberfällen, Fotos der gesuchten, gestohlenen Autos und Sprengstoffangriffen als Schlagzeile steht eine präzise Entscheidung und ein politisches Ziel.
Die in den Untergrund gegangenen GenossInnen können sich in der Metropolenumgebung fast unsichtbar bewegen. Sie können Angriffe planen und organisieren, ihren Diskurs verbreiten, durch Aufrufe ihre Aktionen koordinieren und andere AnarchistInnen dazu auffordern, dasselbe zu tun, zusammen anarchistische Untergrundstrukturen aufbauen. So kann ein informales Netzwerk anarchistischer Guerillagruppen gebildet werden, das sich im sozialen Gewebe verbreitet und mit einer Unsichtbarkeit die autoritäre Zivilisation herausfordern wird. Für die Behörden sind die clandestinen GenossInnen nicht registrierte Personen. Bekanntlich kann all das, was nicht registriert ist, nur schwer kontrolliert und lokalisiert werden. Eine anarchistische Guerilla-Organisation ist nicht nur eine Gruppe, die gegen das System losschlägt. Sie bildet gleichzeitig auch ein lebendiges Beziehungsexperiment. Zwischen ihren Mitgliedern entsteht echte solidarische und geschwisterliche Bande. Denn im Untergrund werden die persönlichen Wechselbeziehungen auf höchster Ebene und auf die Probe gestellt. Menschen, die ihr ganzes Vorleben hinter sich lassen, ob freiwillig oder wegen eines Haftbefehls, um in den Untergrund zu gehen und das nicht, um sich zu verstecken, sondern um die Front der kämpferischen Klandestinität zu bilden, sich durch ein besonderes Vertrauensgefühl verbunden. Von diesem Augenblick an liegt die eigene Freiheit in den Händen der anderen, weil die Fortbewegungen, die Vorsichtsmaßnahmen, die Beobachtungsfähigkeiten, die Entscheidungen und Beschlüsse eines jeden sich Sicherheit der ganzen Gruppe betreffend. Es bedarf einer totalen Selbstdisziplin und nicht in die Fallen zu tappen, die in der Tatsache der Annahme einer zweiten und illegalen Identität erhalten sind. Zum Beispiel der Bruch mit den Freundschaftsbeziehungen, der gefühlsmäßige Verlust der familiären und persönlichen Bindung erfordern die Entscheidungen zur Klandestinität völlig bewusst zu treffen, so auch im Bewusstsein, dass es kein Zurück mehr gibt, da die Polizei weiß, dass dies der Schwachpunkt unter allen untergetauchten Menschen ist und zur Lokalisierung der ganzen Gruppe dienen kann. Falls ein oder eine Genossin die Belastung eines solchen Verlustes nicht aushalten kann, muss das den anderen kommuniziert werden. Selbstverständlich und leider ist es im Falle eines wegen eines Haftbefehls in den Untergrund gegangenen Menschen nötig, alle Brücken zu den eigenen Lieben und Familienmitgliedern abzubrechen. Aber wenn es sich um eine freiwillige Klandestinität handelt, können die GenossInnen vielleicht etwelche Lösungen finden. Überdies beinhaltet die Entscheidung zur freiwilligen Klandestinität etliche Zwischenetappen, die der Stellung und der Situation der betroffenen GenossInnen und der Bedürfnisse entsprechen. Anarchistische Guerilla können Kontakte abbauen und entscheiden, sich an der Verdächtigen von der Polizei überwachten Orten weniger blicken zu lassen und ihre Verbindung zur Familie und zu den FreundInnen doch nicht gänzlich abzubrechen. Verständlicherweise ruft die Gleichzeitigkeit von dermaßen intensiven Gefühlsfaktoren und der anarchistischen Untergrundaktion mit ihren Erfolgen und Rückschlägen eine Lage der Akrobatik auf Messerschneide hervor. Klandestinität basiert nicht auf einer militärischen Demonstration oder Selbstbestätigung, sondern auf der Essenz der anarchistischen Aufstandes, nämlich Bildung und Wiederherstellung von befreiten Beziehungen, wo man sich in Wort und Tat um die Sorge der anderen kümmert, wo man wächst und die Debatte und Chancen eröffnet, wo man Gegensätze teilt und gleichzeitig das Leben in die eigenen Hände nimmt.
Selbstredend müssen wir hervorheben, dass auch wenn die Klandestinität eine der Arten und Weisen ist, um die Bullen abzuschütteln, sie nicht die einzige und auch nicht die absolut sichere ist. Die Tatsache, dass wir nach 1,5 Jahren Untergrund nun aus dem Knast herausschreiben, beweist, dass auch im Untergrund, wie in allen anderen Lebensbedingungen, Fehler oder Umstände eintreten können, die dich die Freiheit kosten werden. Überdies kommt es im Untergrund zu einem unvermeidlichen Kollateralschaden. Mit der Sicherheitsmauer, um das Illegale vom Radar der Verfolgungsapparate zu verschwinden, kann sich auch eine Barriere der politischen Eigenisolierung bilden. Wegen ihrer Abwesenheit von der anarchistischen Szene verlieren die Illegalen den Kontakt mit den unter den Anarchistinnen und Anarchisten vorangebrachten politischen Prozessen. Da lauert also eine gewisse Gefahr, dass man sich in den eigenen klandestinen Mikrokosmos einschließt, der sich von der Wechselbeziehung zum breiten radikalen Kampf immer mehr entfernt. Eine enorme Achtsamkeit ist nötig, um zu vermeiden, dass man sich als anarchistische Organisation keinen Elfenbeinturm aus eigener ideologischer Vollkommenheit und Selbstisolierung baut, um sich dann von dort aus als Nabel der Welt und aller Geschehnisse zu präsentieren. Es ist sehr wichtig, dass die Genossinnen im Untergrund ihre Auseinandersetzungsverhältnis zur anarchistischen Szene lückenlos pflegen, materielle Abwesenheit hin oder her. Erklärungen, Veröffentlichungen, Lesestoff und vor allem Antidogmatismus und die Offenheit für die politischen Entwicklungen können bis zu einem gewissen Punkt die Abwesenheit ausgleichen.
Ja, das war der Text. Und jetzt kommen wir zum Song Outlaws von der Antilopen Gang.
Schon in der Schule ließen sie mich spüren, dass ich anders bin als alle anderen. Statt mit Markenschuhen anzugeben und Fußballsammelbildchen in die Hefte zu kleben, zog ich es vor, ganz allein in meiner Ecke zu stehen. Die anderen machten Witze auf Kosten von Behinderten und Homosexuellen, aber ich sah keinen Sinn darin. Das ist blasse Maskerade, alles Kasperle-Theater. Heute sind genau dieselben Leute Anlageberater, Richter und Polizisten. Und ich bin heute Rapper. Auf dem Juice-Cover zeigen sie nur lauter dumme Männer. Und ich zieh es wieder vor, in meiner Ecke zu stehen. Es ist wie damals auf dem Schulhof, dasselbe Problem. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritiken. Sollen Journalisten, die von uns seit Jahren nichts wissen wollen, weiter Chauvinisten pushen, die ich niemals featuren würde. Danger Dan, ich bin ein Verlierer mit Würde. Antilopen Outlaws. Ja, wir sind die Außenseiter. Leute, die so sind wie wir, gibt's da draußen haufenweise. Wir sind die Armee der Kaputten und der Hässlichen, der Trottel und der Opfer, die alleine in der Ecke stehen. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter auf eurer Trauerfeier. Wo ist das Problem? Wir haben wirklich keinen Grund, dieses Game zu übernehmen, denn Deutschrap muss sterben, damit wir leben können.
Ich war ein seltsames Kind, ich hab niemals gespielt. Was die anderen Kinder machten, hat mich nie interessiert. Mich haben Freaks fasziniert, ich wollte Punk sein mit Ei und malte mir Totenköpfe auf meine Kleidung. Durch mein Kinderzimmer gründen Heavy Metal Kassetten von den Hausbesetzerfreunden meiner Eltern. Meine Lehrer und die Mitschüler kamen nicht an mich ran. Ich las den ganzen Tag nur Bücher, die nicht altersgerecht waren. Die anderen waren angepasste, handsame Idioten. Ich sagte, wie es war und sie begannen mich zu mobben. Seitdem weiß ich, im Zweifel bleib ich lieber allein. Wenn sich die Mehrheit faschisiert, musst du Minderheit sein. Und heute kommen die Leute, die sich früher immer lustig machten, schön auf mein Konzert und wollen mir auf die Schulter klopfen. Doch ich schüttel keine Hände und ich spreche nicht mit ihnen. Dem Feind gegenüber ist ein Trennungsstrich zu ziehen. Mau.
Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter. Leute, die so sind wie wir, gibt's da draußen haufenweise. Wir sind die Armee der Kaputten und der Hässlichen, der Trottel und der Opfer, die alleine in der Ecke stehen. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter auf eurer Trauerfeier. Wo ist das Problem? Wir haben wirklich
ich keinen Grund, dieses Game zu übernehmen, denn
Deutschrap muss sterben, damit wir leben können.
Ich weiß, was es heißt, nicht dazu zu gehören, doch hab Umzug für Umzug damit.
Ja, wir müssen leider hier den Song unterbrechen. Wir kommen noch kurz zum Ausblick. Genau, jetzt ist gerade Vegan-Kaffee um 7 im Kasama an der Militärstraße, da im Kreis 4. Und morgen ist Punk-Konzert in dem Kochareal. Zwei Punk-Bands, eine aus Portland und eine aus Luzern. Kochareal Rautestraße 22 in Zürich. Und dann noch eine Information, keine Lager, keine Kneste, Info- und Diskussionswochenende vom 20. bis 22. Januar in der Kernstraße 14 in Zürich. Am Freitag, den 20. Januar, gibt es um 20 Uhr einen Vortrag zu den neuen Bundeslagern und der systematischen Ausbeutung von Gefangenen. Und am Samstag, den 21. Januar, wird über den Kampf gegen ein Gefängnis für Immigranten in Brüssel erzählt. Mehr Infos und Texte dazu findet ihr auf dem Blog kernster14.noblogs.org unter dem aktuellen Programm. Und jetzt kommt noch eine Kurznews nachträglich.
Ja, genau. Wir bleiben wie bei der CCF in Griechenland. Am Morgen des 5. Januar wurde die Anarchistin Konstantina Antanaspolou, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, und das Mitglied des revolutionären Kampfes Pola Rupa verhaftet. Mit Pola Rupa zusammen wurde auch ihr Sohn Lambros Viktoras Matsiotis Rupas verhaftet. Sie haben sich zusammen in den südlichen Stadtteilen von Athen versteckt. Weil der 6-jährige Lambros Viktoras in einem Kinderspital bewacht von einer Spezialeinheit gefangen gehalten wird, sind Matsiotis, Rupa und andere Gefangene des revolutionären Kampfes in den Hunger- und Durststreik getreten. Sie fordern, dass Lambros Viktoras den nächsten Verwandten übergeben wird. Ihr Statement beenden sie mit: Wir sind Revolutionäre, wir schämen uns für gar nichts. Für mehr Infos könnt ihr einschlägige Internetseiten besuchen. Wir haben jetzt diesen kurzen Ausschnitt übersetzt von contrainfo.spif.net.
Ja, das war's von uns. Wir senden hier auch solidarische und kraftvolle Grüße an alle, die auf der Flucht sind, die sich in der Klandestinität bewegen, und an alle, die gefangen sind. Jetzt kommt noch ein Song, Choir of Young Believers von Hollow Talk, und wir sind nächste Woche wieder da. Mehr und alle aktuellen Sendungen und Beiträge findet ihr auf unserem Blog infolorafr.noblogs.org. Tschüss.
Echo Star is a crossing room. Children noises that come too soon. Special moon which seems to new. Resonating a mask of fear. Set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was new. Shadow rises when you are here. And then you caught up. Back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises, and all you do is dead.